Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Sri Lanka erklärt der Präsident den Bürgerkrieg für beendet. Das Fernsehen zeigt Bilder des toten Tamilenführers Prabhakaran. Ohne eine gewisse Autonomie für die Tamilen geht es nicht, sagt der Sri Lanka-Experte dazu bei uns im Tagesgespräch. Dann, nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Bundesrat Guschpin wirbt für eine höhere Mehrwertsteuer, um die IV zu retten. Und unsere Altersvorsorge ist gut, aber für 3-4% der Betagten nicht gut genug. Das zeigen neueste Zahlen. Rendezvous. Am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Das Wichtigste im Überblick zuerst die Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Die sri lankische Armee hat den Tod des Rebellenführers Prabhakaran offiziell bestätigt. Das staatliche Fernsehen zeigte Bilder, auf denen die Leiche Prabhakarans zu sehen sein soll. Auf den Aufnahmen waren Gesicht und Oberkörper eines Mannes zu sehen, der die Uniform der Tamil Tigers trägt. Ein Ausweis bestätige zudem, dass es sich beim Toten um den Rebellenchef handle. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bisher keine. Der Bundesrat begrüßt das Ende des Krieges in Sri Lanka, beklagt aber ausdrücklich, dass der Konflikt unzählige Menschenleben forderte und viele ihre Lebensgrundlage verloren hätten. Der Bundesrat hat ein Rüstungsembargo gegen Somalia erlassen. Damit setzt er Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats um. Die Verordnung verbietet die Lieferung und den Verkauf jeglicher Rüstungsgüter nach Somalia. Es gibt jedoch Ausnahmen. Für den Kampf gegen die Piraten vor Somalia dürfen Rüstungsgüter an Organisationen und Staaten geliefert werden. Ein Nein der Stimmberechtigten zur Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV hätte dramatische Folgen für die soziale Sicherheit. Das sagte Bundesrat Guschpin zum Start der Abstimmungskampagne. Den auf 7 Jahre befristeten Zuschlag auf die Mehrwertsteuer von 0,4% brauche es unbedingt, weil die Invalidenversicherung stark verschuldet sei. Er wolle mit voller Überzeugung für die Vorlage kämpfen, die am 27. September vors Volk kommt, sagte Guschpin. Die Zahl von Schweizer Straftätern, die rückfällig werden, geht zurück. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Zwischen 1987 und 2003 sank die Rückfallquote von 30 auf noch 22%. Die Rückfallquote sinkt dabei laut den Statistiken bei den meisten Delikten, etwa bei Vergehen im Straßenverkehr, bei Gewalttaten und beim Drogenhandel. Bei Vermögensdelikten dagegen stieg die Rückfallquote in den letzten Jahren. Am häufigsten rückfällig würden Jugendliche, junge Männer und Straftäter, die wegen schwerer Delikte verurteilt wurden. Keinen Einfluss auf die Rückfälligkeit hat laut der Statistik die Sanktionspraxis. In Kantonen mit strengeren Strafen werden nicht weniger Straftäter rückfällig als in Kantonen mit milden Strafen. Die Prosenektute hat die wirtschaftliche Situation von Rentnern in der Schweiz untersucht. Sie schätzt, dass 3-4% der Rentnerinnen und Rentner arm sind. Dies, weil sie keine Pensionskasse hätten und allein auf die AV und Ergänzungsleistungen angewiesen seien. Die Prosenektute nimmt damit indirekt Stellung zu einer früheren Studie des Bundes. Diese war zum Schluss gekommen, Personen im Ruhestand seien finanziell vergleichsweise gut gestellt. Das stimme nur zum Teil, erwidert nun die Prosenektute. Die Vermögen und Einkommen älterer Menschen seien sehr ungleich verteilt. Es gebe viele Vermögende, aber auch einige Arme. In der Schweiz sind die Sozialausgaben schon vor der Wirtschaftskrise gestiegen. Insgesamt gab der Staat im Jahr 2007 142 Milliarden Franken für Soziales aus. Das sind 1,8% mehr als im Jahr davor, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Im Verhältnis zur gesamten schweizerischen Wirtschaftsleistung sind die Sozialausgaben allerdings gesunken, wie schon in den beiden Jahren davor. Russland und die USA wollen weniger Atomwaffen. Sie haben in Moskau Abrüstungsgespräche aufgenommen, die eine Verkleinerung der Atomwaffenarsenale auf beiden Seiten zum Ziel haben. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärte, die Unterhändler sollten konkrete Vorschläge für das Gipfeltreffen mit US-Präsident Barack Obama vorlegen. Obama wird Anfang Juli in Moskau erwartet. Der Vizepräsident der USA, Joe Biden, ist zum Auftakt seiner Balkanreise in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo eingetroffen. Die USA wollten mit der Reise unterstreichen, dass die neue Regierung trotz der Krisen in anderen Teilen der Welt die Balkanregion nicht vergessen habe, hieß es vor dem Abflug von Biden. Der US-Vizepräsident wird auch Serbien und Kosovo besuchen.
12.36 Uhr hier im Rendezvous geht es gleich weiter mit Sri Lanka. Der Bürgerkrieg dort mag zu Ende sein, der Konflikt bleibt. Was haben die Tamilen als Minderheit in Sri Lanka für eine Zukunft? Dazu das Tagesgespräch mit Sri Lanka-Experte Christian Wagner. Dann, Komplementärmedizin war gestern. Jetzt muss Bundesrat Guschber dem Volk mitten in der Krise eine Steuererhöhung beliebt machen und sucht dafür Partner aus der Wirtschaft. Alt gleich arm war gestern. Aber immer noch gibt es in der Schweiz Menschen über 65, die zu wenig Geld haben, zeigt unser Beispiel. USA und Israel Seite an Seite, war gestern. Obama und Netanyahu sehen die Dinge jetzt im Nahen Osten anders. Nazi B war gestern. Für die FC St. Gallen-Fans ist die Welt wieder in Ordnung. Und Herzig war gestern. Eisbär Knut ist jetzt ein Fall für die Richter. Das alles nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.516 Punkten, plus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 51,60 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 11,28. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint trotz einiger Quellwolken meist die Sonne. Nur in den südlichen und östlichen Alpen sind noch vereinzelte Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 23 und im Süden bei 26 Grad. Morgen Mittwoch scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. An Auffahrt ist es noch zeitweise sonnig, vor allem am Nachmittag und Abend entladen sich gebietsweise Gewitter. An beiden Tagen wird es sehr warm mit 24 bis 29 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Rubigen und Bern-Ostring stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Jetzt ist es also offiziell. Nach 26 Jahren ist der Bürgerkrieg auf Sri Lanka zu Ende. Das verkündete am Morgen Präsident Rajapakse in einer Rede vor dem Parlament. Auslandredaktor Daniel Voll.
Die Rebellen der tamilischen Befreiungsfront seien vollständig besiegt, erklärte Sri Lankas Präsident Mahinda Rajapakse im Parlament. Nun kontrolliere die Armee wieder jeden Zentimeter des Landes. Der Präsident räumte aber auch ein, dass Krieg allein keine endgültige Lösung für den Konflikt zwischen singalesischer Mehrheit und tamilischer Minderheit bringen könne. Rajapakse versprach, nach einer akzeptablen Lösung in diesem Konflikt zu suchen, die Tamilen gleiche Rechte bringe. Über das Schicksal der tamilischen Bevölkerung im Kriegsgebiet gibt es nach wie vor kaum zuverlässige Informationen. Den Journalisten bleibt der Zugang weiterhin verwehrt und auch Hilfswerke werden kaum zugelassen. Wie James Elder vom UNO-Kinderhilfswerk UNICEF, dem britischen Sender BBC, erklärte, habe die Regierung die Zahl der Flüchtlinge in den vergangenen Wochen stets heruntergespielt. Nach seiner Schätzung leben zurzeit rund eine Viertelmillion Menschen in Lagern und hätten kaum Nahrung oder zu trinken.
We now will have a quarter of a million people, four times the number of people that were there just a few weeks ago. These are people arriving already into overcrowded camps with an almost overbearing strain on water, sanitation and nutrition.
Mitarbeiter von Hilfswerken hatten der Armee immer wieder vorgeworfen, dass es tamilische Flüchtlinge in den Lagern wie Gefangene halte. Unterdessen ist zwischen der Regierung und der tamilischen Befreiungsfront eine Kontroverse über das Schicksal des Rebellenführers Velupillai Prabhakaran entbrannt. Die LTTE dementierte Meldungen der Armee, ihr Führer sei auf der Flucht erschossen worden. In einer Meldung auf dem Internet verbreitete sie die Nachricht, Prabhakaran sei in Sicherheit und werde den Kampf um die Freiheit weiterführen. Das Militär dagegen ließ im Fernsehen einen Videofilm zeigen mit Aufnahmen eines toten tamilischen Kämpfers, der Bildern des Rebellenführers auffallend ähnlich schien.
Daniel Voll. Sri Lanka und wie es mit dem Land weitergehen kann, ist Thema um eins im Tagesgespräch. Kaum ist ein Abstimmungswochenende vorbei, schaut Bundesbern schon nach vorn, zur nächsten Volksabstimmung. Ende September entscheidet das Volk, wie das Riesendefizit der Invalidenversicherung, der IV, abgebaut werden soll. Konkret, ob deswegen zur Finanzierung der IV die Mehrwertsteuer vorübergehend erhöht werden soll. Eine Steuererhöhung mitten in Zeiten der Rezession, das ist umstritten. Darum wurde die Abstimmung bereits einmal verschoben, eben auf Ende September. Aber schon heute hat Bundesrat Guschper die Abstimmungskampagne lanciert. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Der viel kritisierte Bundesrat Pascal Couchepin denkt nicht an Rücktritt, sondern er lanciert die nächste Volksabstimmung. Entschlossen trat er heute Morgen vor die Medien.
Ja, ich freue mich, weil ich glaube, es ist im Interesse des Volkes.
Im Interesse des Volkes, das heißt für Pascal Couchepin ja am 27. September zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4%. Mit dem Ziel, den riesigen Schuldenberg der IV von derzeit 13 Milliarden Franken nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre auf 7 Jahre befristet, aber es verteuert zwangsläufig alle Waren und Dienstleistungen. Und dies ausgerechnet in einer Rezessionszeit.
Es geht um 4 Franken pro 1000 Franken. Es geht um 40 Rappen für 100 Franken. Man kann nicht von einer richtigen Steuererhöhung sprechen. Man kann nur von einer Konsolidierung eines wichtigen Sozialwerkes sprechen. Und das schafft Vertrauen.
Pascal Couchepin kämpft für die Vorlage. Es kommt ihm sicher auch gelegen, um von seiner Niederlage bei der Komplementärmedizin am letzten Wochenende abzulenken. Und dieser Kampf wird hart. Pascal Couchepin hat heute Morgen angedeutet, dass er die SVP-Wählerschaft wohl nicht für die Mehrwertsteuererhöhung gewinnen kann. Er glaube nicht an Wunder, witzelte er. Wichtig deshalb für den Abstimmungsausgang die Positionierung der Wirtschaftsverbände. Thomas Daum vom Arbeitgeberverband sagt:
Wir werden an der Abstimmung Ja sagen. Wir sind uns zwar bewusst, dass konjunkturpolitisch die Mehrwertsteuererhöhung nicht optimal ist, aber wir müssen abwägen. Die Sicherheit der IV und vor allem der AV ist prioritär.
Anders tönt es bei der Economy Suisse. Dort stimmt man der Vorlage nur unter Bedingungen zu. CVP-Ständerat Bruno Frick und Vorstandsmitglied von Economy Suisse:
Wir wollen die Einführung der Erhöhung, die spürbare Erhöhung bei den Bürgerinnen und Bürgern erst auf 1. Januar 2011 sehen, nicht bereits ab nächstem Jahr.
Economy Suisse wollte ursprünglich die ganze Abstimmung um Jahre hinausschieben, um die Wirtschaft zu schonen. Ohne Erfolg. Nun akzeptiert man zwar den neuen Abstimmungstermin, spielt aber bei der Umsetzung auf Zeit.
Es ist verkraftbar, dass die IV halt ihre Zusatzeinnahmen erst 1 Jahr später erhält,
sagt Bruno Frick weiter. Und sollte die IV doch sofort zusätzliches Geld benötigen, so müsste man notgedrungen in die allgemeine Bundeskasse greifen. Bundesrat Pascal Couchepin winkt sogleich ab. Ein Aufschub der Umsetzung komme nicht in Frage.
Es ist nicht in meinem Kompetenz, ein Entscheid des Volkes über einen Verfassungsartikel zu ändern.
Der bekannte Pascal Couchepin. Nicht in seiner Kompetenz, also wird er auch nicht aktiv. Und damit auch kein Eingehen auf die Wünsche von Economy Suisse. Bruno Frick kommentiert spitz.
Dann glauben wir, dass der Bundesrat einen Sargnagel mehr in die Vorlage schlägt und er muss sich den Vorwurf gefallen lassen, er habe durch sein nicht sachgerechtes Handeln die IV-Vorlage zu Fall gebracht.
Die IV-Vorlage ist unpopulär. Gerade in der derzeitigen Rezessionslage hat niemand Freude an steigenden Preisen. In der kommenden Sommersession werden deshalb National- und Ständeräte versuchen, die Mehrwertsteuererhöhung noch etwas zu entschärfen. Bundesrat Pascal Couchepin schaut dabei zu.
Rentnerinnen und Rentner reisen, Rentner besuchen feine Restaurants, Rentner besitzen teure Autos, weil Rentner haben genug Geld. Das Klischee trifft längst nicht auf alle älteren Menschen zu. Trotz AHV und Pensionskasse gibt es in dieser Bevölkerungsgruppe in unserem Land immer noch Menschen, die nicht genug Geld haben. Etwa 4 von 100 Rentnerinnen und Rentner gelten als arm, zeigt eine Studie von Prosenektute. Andrea Jacki fasst zusammen.
Wer von der AHV nicht leben kann, kriegt staatliche Unterstützung in Form von Ergänzungsleistungen. Trotzdem müssen bis zu 4% der Rentner gut rechnen, damit sie über die Runden kommen. Dies schätzen die Studienverfasser, nachdem sie die Erfahrungen von Sozialarbeitern ausgewertet haben. 4% sind rund 45.000 Menschen, was in etwa der Einwohnerzahl einer mittelgroßen Schweizer Stadt wie Biel entspricht. Diese Menschen müssten dann mit ca. 3.000 Franken pro Monat ihren Lebensunterhalt bestreiten, heißt es bei Prosenektute. Große Sprünge liegen da nicht drin, denke man an die Fixkosten wie Mieten und die vergleichsweise hohen Krankenkassenprämien. Betroffen von Altersarmut seien vor allem Frauen, Ausländer, Alleinstehende und Hochbetagte. Rund 4% Armut, mit dieser Quote stehen Rentner eigentlich besser da als andere Bevölkerungsgruppen, die einen höheren Anteil an ärmeren Personen aufweisen. Aber, wendet man bei Prosenektute ein, ohne Ergänzungsleistungen wäre die Quote bei den Rentnern viel höher. Außerdem seien in keiner Altersgruppe Einkommen und Vermögen so ungleich verteilt wie bei den über 60-Jährigen. Laut einer früheren Untersuchung leben in jedem 7. Rentnerhaushalt Millionäre. Eine Umverteilung innerhalb der älteren Generation müsse sicher diskutiert werden, sagte einer der Co-Autoren gegenüber Schweizer Radio DRS. Prosenektute fordert jetzt aber andere Maßnahmen, um die Zahl der Armen im Alter zu vermindern. Zum Beispiel soll man für eine AHV, die nur das Existenzminimum abdeckt, keine Steuern bezahlen müssen. Und der Staat soll einen höheren Zustupf an die Mieten bezahlen.
Andrea Jacki über die Studie zur Altersarmut. Die Prosenektute hat diese Studie heute ganz bewusst in Zug vorgestellt, in einem Kanton, der allgemein als reich gilt. Aber auch in Zug leben nicht alle in Saus und Braus. Etwa 500 ältere Menschen müssen hier mit ganz wenig Geld zurechtkommen. Wie sich dieses Leben in Armut gestaltet, hat eine Rentnerin unserer Korrespondentin Andrea Keller erzählt.
Rosmarie Egli plagen hartnäckige Gelenkschmerzen und eine Entzündung im Arm. Wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit verlässt sie ihre Wohnung in einer anonymen Überbauung nahe der Stadtzug nur noch selten. Über Besuch freut sie sich, sie erzählt gerne und mit Humor. Viel Geld hat Rosmarie Egli Zeit ihres Lebens nicht gehabt. Und das, obwohl sie schon ganz jung hart arbeitete.
Meine Mutter hat nicht dürfen heiraten, weil der Vater war reformiert. Dann haben sie mich ins Armenhaus da, bis ich 10 Jahre alt war, nachher ins Kinderheim, bis aus der Schule, also 7. Klasse, und nachher zu den Bauern krampfen. Für einen Hungerlohn.
Wie ein Knecht in der Landwirtschaft und später als ungelernte Hilfskraft in der Fabrik, die heute 76-jährige Frau hat immer für sich selbst gesorgt. Weil sie arbeiten musste, nahmen ihr die Behörden ihr erstes Kind weg, für das zweite aber habe sie sich gewehrt.
In dieser Zeit habe ich gelernt, das Mantel zu machen. Ich konnte es nicht mehr machen. Ich habe gesagt, wenn ihr zahlen müsst, dann könnt ihr kommen. Aber solange ich allein aufkomme, niemand nichts. Hat ja nie nichts müssen.
Arbeit hat Rosmarie Egli nie gescheut. Wie viele in ihrer Generation hat sie aber trotzdem keine Pensionskasse. Sie muss mit 2.939 Franken AHV und Ergänzungsleistungen auskommen. Nach Abzug der Miete, der Krankenkasse und Versicherungen bleiben ihr 1.000 Franken für die täglichen Ausgaben. Das sind weniger als 35 Franken pro Tag.
Ist manchmal schon ein bisschen knapp. Ich gehe alle Monate, hole ich einfach 1.000 Franken. Und dann schaue ich so lange wie möglich rauskomme mit dem. Auch schaue möglichst wenig Strom brauchen, wenig Wasser. Einfach sparen, wo es nur geht. Und gehen nie fort oder käfeln so. Und dann muss man halt sparen, dass man keine Schulden hat. Und ich darf ehrlich sagen, ich habe keine 5 Schulden.
Keine Schulden, aber auch kein grosses Vermögen. Rosmarie Egli hat lediglich eine Notreserve auf der Seite.
Eben die 500 Franken. Manchmal brauche ich es. Manchmal nicht, je nachdem, dass jemand eine Rechnung kommt. Oder dass ich ein paar Finken haben muss oder sonst irgendetwas. Aber es reicht, ich habe keine Schulden, das ist die Hauptsache. Ich muss nicht betteln.
Obwohl sie sich keine grossen, ja nicht einmal kleine Sprünge leisten kann, als arm sieht sich Rosmarie Egli trotzdem nicht.
Nein, ich habe alles, was ich brauche. Arm ist, wenn man sich also wirklich, wenn man Wünsche hat, wo man sich wirklich nicht leisten kann. Und nötig, lebensnotwendig ist und sich das nicht leisten kann. Dem sage ich arm.
Andere, betont die 76-jährige Frau, hätten noch viel weniger. Rosmarie Egli ist stolz darauf, dass sie sich selbst und einen Sohn immer selber über die Runden gebracht hat. Die hohle Hand machen wollte sie nie und will sie auch künftig nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen, auf die Gemeinde sagen, ich mag nicht kommen, tun mir helfen. Armengenössig.
Netanyahu bei Obama. Das Treffen im Weißen Haus in Washington gestern brachte keine Annäherung der unterschiedlichen Standpunkte im Nahostkonflikt. US-Präsident Obama möchte den Friedensprozess mit den Palästinensern voranbringen und macht sich für eine Zwei-Staaten-Lösung stark. Für den neuen israelischen Regierungschef Netanyahu aber ist die atomare Bedrohung durch den Iran das Thema und er zeigt keine Eile, mit den Palästinensern ins Gespräch zu kommen. Wie kommt das in Israel an? Auslandredaktor Robert Steli.
Freundlich im Ton, aber uneinig in der Sache. Das ist das Fazit des ersten offiziellen Treffens zwischen US-Präsident Obama und dem israelischen Premier Netanyahu. Obama hatte dabei einmal mehr ein klares Bekenntnis zur Errichtung eines Palästinenserstaates abgelegt.
I have said before and I will repeat again that it is, I believe, in the interest not only of the Palestinians but also the Israelis.
Die Errichtung eines Palästinenserstaates sei nicht nur im Interesse der Palästinenser, sondern auch Israels, der USA und der internationalen Gemeinschaft, sagte Obama, der von einer historischen Chance für Israel sprach. Das Werben des US-Präsidenten fruchtete nichts. Es gelang ihm nicht, dem israelischen Premier ein Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung oder zum Stopp des israelischen Siedlungsbaus abzuringen. Netanyahu stellte die atomare Bedrohung durch den Iran in den Vordergrund. Diese sei die größte Gefahr für den Nahen Osten, nicht die Palästinenserfrage. Auf Nachfragen an der Medienkonferenz lehnte er Gespräche mit den Palästinensern zwar nicht grundsätzlich ab, aber er schränkte ein, diese würden nur aufgenommen, wenn die Palästinenser zuerst Israel als jüdischen Staat anerkennen würden.
I want to start peace negotiations with the Palestinians immediately. If, however, the Palestinians recognize Israel as the Jewish state, if they...
In der Palästinenserfrage sind sich Obama und Netanyahu gestern also nicht näher gekommen. Diese Uneinigkeit findet heute auch Niederschlag in den israelischen Medien. Sie sind sich einig geworden, uneinig zu bleiben, schreibt zum Beispiel das Massenblatt Yediot Ahronot. Ähnlich unterschiedlich fallen die Reaktionen von israelischen Politikern aus. Netanyahu habe es verpasst, ein Vertrauensverhältnis zum neuen US-Präsidenten aufzubauen, meint der Parlamentarier Zev Boim von der oppositionellen Kadima-Partei. Und seine Kollegin Yuli Tamir von der Arbeitspartei spricht davon, dass Netanyahu mit der Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung fundamentale Interessen Israels schädige. Ganz anders die Reaktionen aus dem Lager Netanyahus. Der Likud-Parlamentarier Dani Danon beispielsweise lobte, dass der Premier allen Druckversuchen Obamas erfolgreich entgegengehalten habe. Unterschiedlich fallen auch die Reaktionen der Palästinenser aus. Präsident Abbas bezeichnete das Bekenntnis von US-Präsident Obama zur Zwei-Staaten-Lösung als sehr ermutigend, derweil Hamas-Sprecher Fawzi Barhoum von leeren Worten sprach, mit denen einmal mehr die Weltöffentlichkeit getäuscht werden solle.
In St. Gallen ist die Fußballwelt wieder in Ordnung. Nach einem Jahr in der zweithöchsten Liga ist dem ältesten Fußballclub der Schweiz der direkte Wiederaufstieg in die Super League gelungen. Für die fußballverrückten Ostschweizer Fans geht damit ein hartes Jahr zu Ende. Aus St. Gallen, Roland Wermerlinger.
Der Schock saß tief nach dieser Niederlage gegen Bellinzona im letzten Spiel der letzten Saison, genau vor einem Jahr. Fassungslos standen die Fans zum letzten Mal in ihrem Espen-Moos-Stadion und starrten ins Leere.
Es tut einfach weh für alle, die mit Herzblut dabei sind.
Es folgte eine Krawallnacht in St. Gallen, während die echten Fans schon bald in den Westen der Stadt zogen und ihren FC auch in der Challenge League im niegelnagelneuen Fußballstadion unterstützten. Sie taten das, als wäre ihre Mannschaft gar nie abgestiegen. 12.000 kamen im Schnitt, mehr Fans mobilisiert selbst in der Super League nur der FC Basel und die Young Boys. 2000 reisten gestern nach Basel mit zum Spiel gegen Concordia. Ebenso viele versammelten sich vor ihrem Stadion zu Hause und sahen sich das Spiel auf der Leinwand an. Und dann der Schlusspfiff, der 1-0-Sieg, der Aufstieg und es brachen wieder einmal alle Dämme.
Es ist einfach sensationell. Ich habe heute noch Geburtstag und das ist das grösste Geschenk, das man der FC St. Gallen machen konnte. Da gibt es nur einmal in der Schweiz. Da ist grün-weiss, da ist St. Gallen.
Der Rest der Fußballschweiz mag staunen, ob dieser mal fantastischen, mal fanatischen Euphorie, kann kaum verstehen, warum die grün-weißen Fans ihre Mannschaft auch dann zu Tausenden zum Sieg schreien, wenn der Gegner vorübergehend Wohlen oder Biel heisst. Und immer wieder klauben sie ein paar Franken zusammen, um den Club vor dem Ruin zu retten. Chronische Geldprobleme ziehen sich bei dem von Altlasten geplagten Club bis heute wie ein roter Faden hin. Warum tut der grün-weiße Fan das? Stolz? Minderwertigkeitsgefühle? Erklärungsversuche der St. Galler Fans.
Ich kann seit 40 Jahren in Fußballmatch schauen. Das war immer so.
St. Gallen ist einfach speziell. Gerade was Fußball anbelangt, ist einfach eine ganz verrückte Fangemeinde.
Es ist mit gewisser sicher Religion, aber es ist auch Verbundenheit von der ganzen Ostschweizer Verein. Vom Rheintal bis auf Wiel. Aber die Leute kommen hierher.
Ja, das ist halt der St. Galler. Der steht an, wenn es auch nicht so gut läuft. Der ist dabei. Wir heben zusammen. Wir sind Ostschweiz, wir sind auch neben.
Der FC St. Gallen ist wieder Oberklassik, Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermerlinger berichtete. Wer erinnert sich noch an Knut? Knut, das war doch dieser Eisbär, der vor 2 Jahren so herzig war, als er noch klein war. Zehntausende besuchten den Kleinen und er war ein Medienstar. Heute ist Knut größer und nicht mehr so herzig und deshalb von den Zeitungsseiten mit den vermischten Meldungen und vom Bildschirm verschwunden. Aber der Berliner Zoo hat gut verdient an ihm, 6 Millionen Euro, und die wollen die Berliner behalten. Nein, wir wollen davon auch etwas, sagt aber der Chef des Zoos aus der Kleinstadt Neumünster in Norddeutschland. Darum wird über Knut jetzt gestritten, im Gerichtssaal. Deutschlandkorrespondentin Ursula Hürzeler.
Es war einmal ein Eisbär, der war groß, stark und männlich und eigentlich fehlte es ihm an nichts, soweit man das bei einem Tierparkbären behaupten kann. Doch Lars, so hieß der Bär, war in Neumünster etwas gelangweilt. Seine Gefährtin nämlich war 4-mal älter als er, sexuell lief da wenig. Also schickten ihn seine Besitzer ins sündige Berlin, wo ihn gleich 4 junge Eisbärinnen erwarteten. Und siehe da, nach ganz langer Zeit, nach 7 Jahren nämlich, brachte eine von ihnen, Tosca, 2 Babys zur Welt. Das eine starb, das andere aber wuchs und gedieh, und alsbald entzückte Knut Politiker, Kameraleute und Kinder samt Eltern aus der ganzen Welt. Logisch, dass so viel Begeisterung nach Vermarktung verlangte. So gab es bald Knut-Bücher und Knut-Kuscheltiere, Knut-Lieder und Knut-Filme. Die ganze Palette eben. Ungefähr 6 Millionen Euro soll der Berliner Zoo damit verdient haben. Geld, das ihm nicht zusteht, sagen jedenfalls die Neumünsterianer. Denn sie hatten schließlich Knuts Vater Lars zum Erfolg beigesteuert und darüber erst noch einen Vertrag gemacht. Danach sollte jedes ungerade Eisbärbaby Neumünster gehören und jedes gerade Berlin. Im Klartext also Baby Nummer 1, somit Knut, eben dem Tierpark Neumünster, wie dessen Chef Peter Drüwer betont.
Ja, der Knut gehört uns ganz alleine. Ne? Und da mit unserem Eigentum umgegangen ist, sind wir der Meinung, dass wir einen Anspruch haben auf die geschäftlichen Einnahmen, die der Berliner Zoo mit Knut gemacht hat.
Bisher haben die Berliner über diese Forderung nur müde gelächelt. Immerhin boten sie den Neumünsterianer sozusagen als Knuddelknut-Rendite ein paar Pinguine an. Ein Affront sondergleichen, findet Peter Drüwer. Denn obwohl auch kleine Pinguine richtige Jö-Tierchen sind, wiegen sie doch die entgangenen Millionen bei weitem nicht auf. Jetzt müssen also die Berliner Richter entscheiden. Und das, obwohl es ja im Volksmund heißt, dass das Fell des Bären erst dann verteilt werden kann, wenn er erlegt ist.
Streit um Knut. Ursula Hürzeler war das in Berlin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.